Ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken, dass ich auch wieder bei euch sein darf, dass ihr mich wert geachtet habt zu kommen, dass ich auch ein Wert sein darf, nicht für meine Ehre, sondern für die Ehre des Herrn Jesus Christus, dass er mir Gnade schenkt, etwas mitzuteilen von Dingen, die der Mensch oft immer nur unzulänglich darstellen kann, oft nur in Schwachheit, darum heißt, prüfet alles und das Beste behaltet. Und es ist oft manchmal so, dass man eigentlich nur für einen sprechen kann. Und doch hören alle mit. Ich möchte mich auch entschuldigen wegen meinem Dialekt, die nicht so geübt sind. Aber mir tun halt die Endungen verschlucken. Aber das Wesentliche hoffentlich nicht. Es ist halt so schön im Pfälzischer kann ich meiner Frau sagen, ich habe dich ein bisschen schon lieb. Das ist viel schöner als im Hochdeutsch, ich habe dich etwas lieb. Das klingt so beamtenmäßig und so kalt und so Hochdeutsch. Naja, es ist keine Entschuldigung, aber ich bemühe mich. Wir haben vom Leid gehört und der Eingang war das Leid. Ich denke, dass ich am Schluss auch wieder aufs Leid zurückkommen darf. Da war ein junger Mann, der war so dynamisch. Wollte so vollmächtig sein, so lebendig sein. In Schweden war der letzte Bischof, der noch begründet war auf die schwedische Kirche. Von Rosenius her noch eine gute Tradition, hat er auch die zwei Bücher geschrieben. Etliches fiel auf den Fels und das Herz aller Dinge, die kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht warum, aber Brockhaus hat es im Taschenbuch die zwei Bücher zusammen wieder rausgebracht. Und wer das Buch also liest, weiß, was ich jetzt sage. Und dieser junge Mann hat gedacht, er fährt jetzt nach Schweden, kauft ein Flugticket, fliegt nach der Hauptstadt Schwedens, dem Bogirz, dem Bischof, und dass er mich einsegnet zum vollmächtigen Prediger. Dann ist er dahin geflogen und er war auch schon im Sterbebett. Das war seine letzte Amtshandlung. Und hat er ihm vorgetragen, er möchte mir Jesu dienen und mit Vollmacht und er möchte, dass er ihn jetzt einsegnet. Hat er gesagt, mein Junge, knie dich hin. Wir haben die Hände aufgelegt und hat gebetet, hey, ich segne dich jetzt ein zum Leiden. Und so war sein Leben. So war er dann in der Bibelschule in Grishona. Und so ging sein Leben in Armut, aber er war geliebt bei den Schülern. Und wo er hinkam, war die Seele voll. Die anderen Lehrer waren auf ihn neidisch. Da kamen nur wenige Menschen. Er hat halt aus dem Echten gesprochen. Ich segne dich ein zum Leiden. In Sprüche 30, Vers 2, 3 und 4 ist so ein prophetisches Wort. Das habe ich viel auch mit orthodoxen Juden besprochen. Ich habe die 12er Lutherbibel. Die ist so in der Elberfelder, ich denke, steht es etwas anders. Gerade im zweiten Vers. Denn ich bin der Allernärrischste, also der Allerdummste. Das sagt der Ärgers. Und Menschenverstand ist nicht bei mir. Das sagt nicht irgendeiner, sondern ein kluger Mensch. Ich habe Weisheit nicht gelernt, dass ich den Heiligen erkennete. Wer fährt hinauf gegen Himmel und herab? Wer fasst den Wind in seine Hände? Wer bindet die Wasser in ein Kleid? Wer hat alle Enden der Welt gestillt? Wie heißt er? Und wie heißt sein Sohn? Weißt du das? Kennen wir den Sohn? Kennen wir Christus nach dem Leiden? Oder haben wir immer ein Zerrbild in Christus, weil wir im Hintergrund in uns immer Mose haben? Die Vorstellung von Mose. Wir können nach Mose, haben wir schlechtes Gewissen. Wir waren jetzt Skifreizeit, abends ging es auch an Abend. Wo kommt das Gewissen her? Wer prägt es? Und wir haben eine Gewisse nach Mose. Du sollst nicht stehlen. Wenn wir nicht gestohlen haben, haben wir auf dem Gebiet kein Problem. Aber der Jesus sagt, wenn jemand Mangel hat, dann gib ihm. Haben wir da ein Gewissen. Dass wenn wir im Überfluss leben, dass wir unruhig leben. Dass der reiche Mann unruhig lebt, wenn der Lazarus am Tisch sitzt. Dass wir ein Gespür bekommen für den Nächsten. Ein schlechtes Gewissen, wenn wir uns nicht mitteilen. Wir sind Mose geprägt. Wir beruhigen unser Gewissen, unser Sein mit Mose. Und wenn Christus in unser Leben käme, wäre manches unruhig in uns. Aber Jesus sagt ganz anders wie Mose. Bei Mose muss ich Leistung bringen. Muss ich etwas erfüllen, um Würdigkeit zu erlangen. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt der Jesus. Das ist eine ganz andere Botschaft. Und wir nehmen diese Worte und predigen aber im Sinn von Mose, ihr müsst tun. Natürlich müssen wir tun und können es dann doch nicht. Gott wohlgefallen. Johannes 6. Wir können der Glauben, Vers 44, die ihre Ehre voneinander nimmt. Bei Mose ist immer Ehre im Spielraum, im Spiel. Der Mensch, der tut, will Ehre bekommen. Bei Jesus, ich suche keine Ehre. Ich richte niemand, sagt der Jesus. Im Vers 44 im Gleichkapitel sagt er, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, das ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Zu niemand kann zu ihm kommen. Zu Mose können wir kommen. Können wir duellieren. Können wir sein wie Gott werden. Können wir aufweisen. Die Zehnte, Leistungen, Werte. Und hier kann niemand zu mir kommen. Weder mit deiner Sünde noch mit deiner Qualität. Und gleich ist im 63. Vers, der Geist ist, der da lebendig macht. Das Fleisch ist zu nichts nütze. Die Worte, die ich rede, sind Geist und sind Leben. Sind nichts nütze. Im Vers 65, und er sprach, jetzt kommt es genau umgekehrt. Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, von meinem Vater gegeben. Es kann niemand zu mir kommen. Erwählung. Wie geschieht das alles? Dieses Irre werde könne in der Erwählungsfrage. Die Gute werden irre. Sie wollen Leistungsbringer. Feuerbach hat zu Luther gesagt, so nicht Luther, dass der Mensch gar nichts ist, dass Gott alles sein kann. So nicht. Der Mensch hat einen Wert. Wir sind was. Und heute wird viel gepredigt, wie die spöttischen Philosophen gedacht haben. Vom Wert des Menschen ausgegangen. Wollen sie Gott gefallen? Predigen wir nach Leistung von Mose hier oder nach Unwürdigkeit von Jesu hier? Da ist keiner würdig. Da ist keiner gut. Da ist keiner, der etwas Gutes tut. Auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Im Russischen heißt es im Urtext, dort im Römerbrief, sie haben gar keine Helligkeit. Im Deutschen heißt es, sie sind mangels des Ruhmes. Wenn man Mangel hat, da hat man ja noch was, nur Mangel. Wenn ich ein Haus kaufe und habe Basis an Geld, muss ich eine Fremdfinanzierung, brauche ich zu meiner Finanzierung. So denken wir der Glaube. So wird in Mose gedacht, aber nicht im Evangelium. Aber dort im Urtext heißt es, sie haben gar keine Herrlichkeit. Da ist nicht Mangel, sondern nichts da. So ist der Vers im Römerbrief zu verstehen. Jetzt kommt das Spannungsfeld aufgesetzt im Evangelium. Gott fordert. Und er sagt, ihr könnt es nicht tun. Zeigt mir eure Werke, eure Würdigkeit. Und dann sagt in Jesaja, eure Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges Kleid. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, auch große Dinge getan. Tod auferweckt. Geht von mir, ihr Übeltäter. Weil der Mensch nichts ohne Ehrsucht tun kann. Das ist das Problem. Ich tue nichts aus mir selbst. Ich suche keine Ehre, sagt der Jesus. Ich bin gar nichts. Der Vater ist alles. Meine Worte sind nicht meine Worte. Ich bin gar nichts. Das können wir gar nicht denken. Dass wir gar nichts sind. Und der ehrsüchtige Mensch hat in dieser Endzeit eine Tendenz zum Krankwerden. Weil er braucht ständig Anerkenntnis. Wenn ihr Frau in den Spiegel guckt und beschaut sich und findet sie schön und angenehm, so will sie Resonanz. In der Bibelschule Krishona, da waren vier Jungs, die hatten nur ihr Bücher, in der Gnadebücher von Rosenius, von der alten Reformatoren und haben die Mädchen nicht beachtet. Und die Mädchen merken ja, wenn sie so unbewusst doch keusch, keusch kann man nicht mehr sagen, aber so heimlich beachtet werden. Eine Frau sagt als Zimmer, guck nicht nach den Mädchen, die merken es. Da war ein Mädel, die war so, wurde von allen beachtet. Nur von den vier Gnadebrüdern. Die hatten ja Bücher in der alten Reformatoren drin. Die waren halt blockiert. Und dann hat sie sich auch mal morgens zu den jungen Brüdern gesetzt und irgendwann hat sie es ihm ausgehalten und gesagt, ich möchte jetzt mal wissen, was ihr von mir haltet. Und dann sagt einer gar nichts. So sagt Gott zu uns. Das ist ein Spiegelbild. Ich halte von dir gar nichts. Und doch sagt er, ich habe dich eh in dir geliebt. Ich will dich zu mir ziehen. Wie kann Gott ziehen? Römerbrief. Was dem Gesetz unmöglich war. Unmöglich. Was all unser Tun in Unmöglichkeit verwandelt hat. Denn was dem Gesetz unmöglich war. Unmöglich. Und doch leben wir alle im Sinn des Gesetzes und wollen die Möglichkeit schaffen, über gut sein zu wollen, was wir auch sollten, Gott zu gefallen. Ich bin schön, weil ich geliebt bin. Ich werde nicht geliebt, weil ich schön bin. Das ist ein Unterschied. Bei Mose sind wir schön, werden wir geliebt, weil wir schön sind. Bei Christus werden wir, weil wir Geliebte sind, schön. Das ist ein Unterschied. Heute Mittag will ich ein bisschen mehr sagen, Missionsfeld raus. Heute wird durchweg Moral, Sittlichkeit gepredigt. Diese äußere Geistlichkeit, Hebräerbrief. Allein mit Speise und Trank und mancherlei Taufen äußerer Heiligkeit. Äußerer Heiligkeit. Römer, Hebräer 6. Wenn wir nicht fortfahren von den Anfangsgründen des Glaubens, ist gut, sie zu erleben. Die Anfangsgründe des Glaubens. Taufen, Buße, von Tode Werke. Heiligkeit. Wenn wir hier nicht fortfahren, werden wir nur Anfangsgründe verkündigen. Und Anfangsgründe können nicht erwecken. Mir wird dann in Kirchen, wo in Kasachstan der Mensch Zeugnis geben von seiner Taufe, aber nicht von Christus. Mir wird Zeugnis geben von seiner Werke, aber nicht von Christus. Und das ist nicht erwecklich. Nur er kann erwecken. Nun lasst uns fortfahren zum vollen Wuchs. Und wenn das nicht geschieht, wird der Mensch immer nur von seinem eigenen reden, was er getan hat. Über seine Buße, über sein Hände auflegen, über seine Taufen, über das, was er gemacht hat und wird nicht weiterfahren zum vollen Wuchs. Und so ist auch heute das Missionsfeld raus. Und das hat generationenmäßig hat es einen Abstieg, sodass manchmal heute niemand mehr kommt von der Welt. Sie wissen ja, was der Mensch tun muss, aber sie hören nicht, was Gott getan hat für sie. Und das Wort ging ihnen ins Herz, heißt es, als sie von Jesus hörte, Römerbrief. Wisst ihr nicht, dass euch die Güte Gottes zur Buße leitet? Dann braucht man Drohpredigten, dass sich dann einer noch aus seelisch panischer Furcht bekehrt. Und man kann ihm nicht diese lockende Güte Gottes, die um uns liebt, umliebt, umgibt, kann man nicht verkündigen. Aber das ist alles gesetzesmäßig. Kennt ihr Christus? Kennen wir Christus? Können wir vertrauen, dass er vom der Vater, dass er zieht zum Sohn der Vater? Dass nicht durch Menschen, Rhetorik, Machertum etwas geschieht, sondern allein aus seiner Gnade. Wir vertrauen unsere Werke in der Evangelisation. Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern, hat mir in Kasachstan jemand gesagt. Hermann, an unserem Tun liegt, schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Sag ich, Licht weiter. Das nächste kommt er wieder und dann kommt ein anderer und sagt, Hermann, so nicht, schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Dann hat er vom Jahr davor gesagt, der Hermann hat voriges Jahr zu mir gesagt, man muss weiterlesen. Denn ich bin es, der das Wollen vollbringen wirkt nach meinem Wohlgefallen. Wir lesen das, was die Starke können. Und der Schwache wird irre an der Forderung Gottes. Und der Starke nimmt die Forderung Gottes und kann sie menschlich erfüllen, hat ein Niveau. Und der Schwache, wie ich wäre verrückt geworden. Denn ich konnte nichts erfüllen. Der Sensible, der empfindet seine Mangelhaftigkeit, seine Armut, seine Schwachheit, der wird irre am Wort Gottes. Wenn so gepredigt wird. Das ist schon in der Erziehung so. Da kommt Eltern mit einem Kind. Das Kind ist introvertiert, schüchtern, verklemmt und das ist was Schönes. Die leiden halt heute alle unter diesen überaktiven, hyperaktiven Kindern. Jetzt hat man endlich mal ein normales und dann will man dem Kind die Hand geben und das Kind ist schüchtern, will nicht. Und dann sagen die Eltern, ach, der ist schüchtern, der ist verklemmt und kommentieren das als negativ. Schüchtern zu sein. Sowas erlebt der selbstsichere Kind nicht, das Freche. Mit dem glänzt man. Und so macht man den Schüchternen krank. Durch die Kommentare, hauptsächlich der Mütter. Sodass man heute in der Psychiatrie fast nur solche schüchterne, kranke Leute hat. Wir kommen in eine Krisenpsychiatrie in der Ukraine. Und der Chef hat sich ein ganz feiner Mensch. Wir haben ihn gefragt, die ganzen Männer, die da drin sind, wo kommen die her? Sagt er, nicht aus dem asozialen Milieu. Alle aus guter Familie. Sie haben das nicht gepackt, diese Überbemutterung. Dieses Umsorgtsein. Sie wurde nie in ihre Identität des Abenteuerwelt geführt, um Mann sein zu können. Was dem Gesetz unmöglich war. Verdammnis gekommen über alle Menschen. Galaterbrief. Manchmal sagt man von mir, ich habe keine rote Farbe. So aus in meiner Predigt, weil ich frei spreche. Ich habe kein Konzept, aber ich habe viele rote Fäden. Also ihr müsst da klarkommen. Und als Bauer schafft man ja auch so. Da kann man nie einen roten Faden machen. Wenn ich abends mir vornehme, ich mache morgen das und es nachts regnet, dann muss ich umdisponieren. Und da ist plötzlich der rote Faden ein anderer Faden, ein grüner. Also hier müsst ihr einfach mitdenken. Aber ihr seid ja Leute, die gehobene Ansprüche, also nicht weil ich gehoben bin, aber weil ich so ungehoben bin. Galater 1, Vers 11. Ich tue euch aber kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht menschlich ist. Logisch. Wir haben in Kasachstan einen Mann, der nimmt ein Wort, und das ist bei uns auch so, nur bei ihm ist jetzt Gott weitergegangen. Aus Gnade seid ihr errettet und das nicht aus euch Gottes Gabe ist. Da macht die Bibel zu und redet nur mit Mose. Ihr müsst, ihr sollt. Da kommt die typische fordernde Predigt. Natürlich ist das gut. Wir müssen durchs Wort auch in den Zerbruch geführt werden, in der Forderung überfordert werden, dass wir rufen können, ich elende Mensch. Aber jetzt hat er selbst, hat er Tuberkulose, ist im Krankenhaus wirklich bei der asozialen Leute. Jetzt nimmt er das Wort der Gnade und predigt über die Gnade. Davor hat er Moral gehabt, Sittlichkeit, Ethik, Knicke gehabt, wie man sich benimmt. Der äußere Mensch wurde erzogen, aber nicht der innere. Zerreißet eure Kleider. Jetzt zerreißt eure Kleider, sagte Joel, und nicht eure Herz. Diese äußere Frömmigkeit. Dann muss uns auch klar sein, Galaterbrief. Galater 4, Vers 21, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Habt ihr das Gesetz gehört? Da bringt er die zwei Testamente, das vom Sinai und das vom Golgatha, in denen zwei Menschen, in dem Jerusalem, das droben ist und das Jerusalem hier unten ist, in dem die zwei Kinder da vorgestellt werden. Die eine, die Hagar im Ismael, und das erleben wir heute in Israel, das ganze Spannungsfeld, der Kampf, obwohl Israel nicht im Gnadenstand stehen, repräsentieren sie doch diesen Gnadenstand, weil Gott ist das Volk in Gnade heute wieder als Volk zusammengeführt hat. Sie sind selbst noch nicht im Gnadestand, aber bei ihnen heißt nach Römerprüfung, der Väter Wille geliebt. Jetzt kommt nebendran der Ismael. Dieser Kampf da unten ist der Kampf in jedem Menschen. Ismael, der Mensch, der sich selbst verwirklichen möchte und kann nicht, und der Mensch, der unter die Gnade kommt. Dieses Spannungsfeld, Erwählung und Selbsterwählung. Erwählt werde und erwähle wolle. Ich wurde lange in meinem Leben, ich darf jetzt dieses Jahr 41 Jahre gläubig sein. Und ich war so ein Perfektionist. Gut, ich hatte viele alte Brüder. Die haben uns immer wieder, wenn ich so kämpferisch war, hämmern, es ist alles nur Gnade. Und dann war ich wieder gesessen. Aber die Gnade, die macht uns auch dynamisch. Liebe macht dynamisch. Aber nur die selbstlose Liebe. Weil Liebe, die der Mensch aus seinem Selbst lebt, hat nur so weit Raum, wie er seine Ehre bekommt. Aber selbstlose Liebe hat keinen Raum. Sie läuft in die Irre wie Christus auf Golgatha. Da gibt es keine Berechnung mehr. Da gibt es Hinopfern. Hinschenken. Und ich weiß, was ich in den Gebieten sage. In Kasachstan kam ein junger Glauben, der Alexei zum Glauben, 16 Jahre alt. Er hat Gitarre gespielt und überall von Jesus gesucht. Total falsch. In der Gruppe war so ein perfektionistischer Schwester dabei, bei uns in der Gruppe. Hat gesagt, hey Mann, den kannst du doch nicht singen lassen, den blamieren wir uns. Aber ich sagte, Alexi, das nächste Mal singst du mal mit. Und da waren Musikprofessoren da und haben die mich gefragt, warum hast du den Alexi nicht singen lassen? Also er singt so falsch. Ach, hey Mann, aber der singt von Herzen. Wir singen richtig, aber ohne Herzen. Kalt, tot singen wir. Aber er hat Leben. Lasst ihn doch wieder singen. So wird heute evangelisiert. Nur wie die Elite. Die kommt tot. Perfektionistisch, aber tot. Ja, drauf, kommen wir wieder nach Kasachstan. Und begrüße ich den Alexi, gucke ihm die Augen. Sag ich, Alexi, bei dir ist was passiert. Entweder bist du abgefallen oder warst du auf der Bibelschule. Du bist stolz geworden, sagt er, ich war auf der Bibelschule. Sag ich, jetzt fährst du mit uns, wir machen dich wieder klein. Dieses affige Art, was Gelände habe und dann das Gelände der anderen aufzudrücken, ohne Leben, ohne Liebe. Todes Wissen weiterzugeben. Nicht im Leid geprüft, nicht im Leid zerbrochen geworden zu sein. Zerbrich mich, Herr. Etwas Zerbrochenes hat keine Gestalt noch Schöne, aber in unserer Logik meinen wir, dass wir nur mit Schönem imponieren können. Das geht einfach nicht. Paulus geht so weit und sagt, meine Worte sollen klein sein, dass ich nicht das Größte Christi zunichte mache, durch Redeweisheit. Es werden viele Bibelstellen auf diesem ganzen Gebiet heute nicht mehr benutzt, nicht mehr gepredigt, nicht mehr definiert. Und doch zerbrechen sie alle draus. Geht mit mir in eine Diskothek und zeige ich euch, wie die sich opfern, zerbrechen lassen. Wie die letzte Scham sie zerbrechen lassen und ihnen ein schmutziges Wesen aufgedrückt bekommt. Wie viel mehr dürfen wir zerbrechen von Armut in die Helligkeit des Christus. Von die Schamlosigkeit in die Scham des Gottessohnes. Alle Welt wird zerbrochen. Es gibt hier keinen Mensch auf dieser Erde, der nicht irgendwie zerbrochen wird. Entweder geldsüchtig, esssüchtig, hungersüchtig, sexsüchtig, irgendeine Sucht, die ihn zerbricht, ist da. Er kann nicht. Jetzt, wie können wir den Konflikt lösen? Warum ist Gesetz die Forderung? Wir können es nicht tun. Was ist das für eine Theologie? Und wenn gerade im Osten Menschen auf der Straße irgendwann dann zum Glauben kommen, oft sehr belesen, im Osten Menschen sind sehr belesen. Da stehen alle philosophischen Bücher von irgendwo her stehende Bücherregale. Da gibt es keine Wohnzimmerschränke. Oft in deiner Familie, auch in der einfachen Familie, da sind Bücherschränke. Und sie lesen die Bibel und erleben das Paradox der Bibel. Und man kann ihnen die Dinge nicht sagen, die Forderung, das Verhalten Gottes. Dieses Paradox, dieser Konflikt, wie uns Gott begegnet. Meine Hand, die gleiche Hand, die hat unsere Kinder gestreichelt und geschlagen. Bei Gott erlaubt man das nicht, dass Gott streicheln darf, lieben darf und auch schlagen darf. Aber die Heiligkeit Gottes will das so, dass er Laodicea-Art nicht annimmt und Philadelphia-Art annimmt. Du hast eine kleine Kraft. Du hast eine kleine Kraft. Das heißt nicht, du hattest eine kleine Kraft, die ich jetzt dir gegeben habe, und jetzt hast du eine große Kraft, sondern du hast eine kleine Kraft, die ist permanent. Und nur einer mit kleiner Kraft hängt sich ans Wort Gottes. Die Starke bedürfen das ja nicht. Die brauchen der Arzt nicht. Der mit kleiner Kraft schläft nicht gut. Laodicea schläft gut, oder? Der fromm gesicherte Mensch, in unsere Kreise erzogen junge Mensch, die haben es furchtbar schwer. Sie müssen diese Art spielen. Und doch sind die Gläubigen heute wie im Zwinger, wie so ein Hund. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwo in der Nachbarschaft einen Hund habt, den Zwinger. Geht mal hin und studiert den mal den ganzen Tag, wie der da drin rumläuft. Wir haben die größte Probleme mit den Kindern, die aus gläubigen Elternhäusern kommen. Die kommen aus dem Zwinger raus. Wie kann man jetzt die ganzen Konflikte, die Forderung, wo liegt der Sinn drin, dass Gott mit uns so handelt? Dass er so handelt, wie er handelt. Das Gesetz gibt, ich habe ein schönes Heftlein von Schnäbel dabei, über Römer 7. Christus ist das Ende aller Religion. Alle Religion will sich durch Selbstertüchtigung Gott nahen. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Hier gibt es keine Selbstertüchtigung mehr. Hier geht es um eine Person, um den Sohn. Psalm 22 haben wir vorhin gehabt. Vers 27. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen werden, ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Der Elende soll ewiglich leben. Der reiche Mann lebt nicht ewiglich. Der Lazarus. Vers 30. Alle Fetten auf Erden werden essen und anbeten. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die im Staube liegen. Da ist in der Elberfelder ist so und der Fußnotenbluter heißt, die im Totenreich sind, im Staube liegen. Lass die Toten ihre Toten. Und sie werden essen, die so kümmerlich leben. Die nehmen teil an dem Psalm 22, an diesem Golgatha. Und das ist eine Botschaft, die ist für diese Endzeit. Und wir haben sie moralisch gemacht, sittlich. Wir haben die Botschaft nach Mose gemacht. Vom Sinai her kommen wir alle. Wir wollen Christus etwas wie ein Moralapostel. Das ist aber das Leben. Wir lesen jetzt in 1. Mose 42, unter welchen Begründe. Ist die Zeit schon fast um im Vorwort. Ich denke, dass das Hauptwort vielleicht nur viermal so lang wird. Wie lang? Es ist keine Uhr hier. Und meine ist zu weit. Das Hemd ist so lang. Wie lang darf es denn gehen? Bis 12? Oder Viertelstundenlänge? Niemand sagt was, dann spreche ich weiter, so wie es der Herr schenkt. Das ist die Begegnung Josef und seine Brüder. Wer es vielleicht nicht weiß, die Geschichte von Josef und seinen Brüdern, ganz kurz, da waren diese Söhne, die 10 Söhne, die hatten Eifersucht auf Josef, der wurde bevorzugt. Es ist gut, wenn du jemanden vor dir hast, der bevorzugt wird, dass dein Herz offenbar wird. Denn ohne Abel hätte Kain nie sein Herz kennengelernt. Hätte er nicht einmal wissen können, ob sein Opfer angenommen wird oder nicht. Ohne Abel sein Opfer. Nur durch den Unterschied weißt du deine Position. Ob du neidisch bist oder hochmütig, weil der einer geringer ist wie du. Oder voll Neid, weil der einer höher ist wie du. Wir brauchen immer ein Gegenüber. Das ist die Ehe und die können heute nicht mehr gelebt werden. Hat jetzt eine Frau über Emanzipation geredet, so, ich weiß nicht, weltlich, glaube ich, gell, Andreas? Und irgendwann hat sie gesagt, was wären die Männer ohne die Frau? Wo wären die Männer ohne Frau? Und da hat ein Mann sich gestellt und hat gesagt, im Paradies. Dann sind wir aber nie mehr dort. Waren passiv. Haben die Frau machen lassen dort. Dialog führen lassen, die Eva. Und der Mann stand nebendran wie ein Dackelchen. Und so wird heute weiter gedackelt. Darum haben wir keine Männer mehr. Und die Frauen müssen, also ich meine es jetzt nicht wörtlich, aber doch im Herzen die Hose anhaben. So männlich werden. Manchmal denke ich, da läuft eine wie ein Maurermeister. Jetzt sind da die 10 Brüder. Die waren voll Eifersucht. Haben ihn verkauft. Als Notlösung. In eine Grube geworfen. Das Morde war schrecklich. Schrecklicher noch wie bei Christus. Hätten sie ihn direkt umgebracht, aber das konnten sie nicht. Der Scheinheilige bringt nicht direkt um. In die Augen zu gucken, jemanden zu töten, das ist nicht einfach. Aber das ist eine klare, schnelle Sache. Aber jemanden in die Grube zu werfen, verhungern, verdurstet zu lassen, der Anna Elend zugrund gehen zu lassen, das ist die Tücke der Schlauen. Das ist die hinterlistige Art auch überall unter uns. Ihre Worte sind mörderische Pfeile. Man kann so viel mobben heute, in die Grube führen. Aber Josef wurde herausgenommen, wurde verkauft nach Ägypten. Sie haben Business mit ihm gemacht, wie immer mit Religion Geschäft gemacht wird, mit Eifersucht. So funktioniert ja letzten Endes alles. Die Geldgier, die Habgier des Menschen. Und es wird wahrscheinlich noch schlimmer. Nun kamen aber die 10 Brüder, die in Israel selbst in Hungersnot, und gingen nach Ägypten. Haben von allem nichts gewusst, was mit ihrem Bruder geschehen ist. Und so lesen wir in 1. Mose 42, Vers 3, also zogen hinab 10 Brüder Josef, dass sie in Ägypten Getreide kauften. Irgendwann müssen wir alle, hat jeder Mensch diese Gottesbegegnung, wo er Getreide kaufen muss, bei dem, den er verspottet hat. Allerdings ist heute so, ich bin ja Bauer und wir sind im Feld und da ist ja anders, wir leben noch direkt vom Hagel und von der Sonne und vom Konflikt. Habe ich jetzt ein Jahr für nichts gearbeitet. Dann ist die Abhängigkeit noch ganz anders, aber auch wir sind schon Meister geworden, aber irgendwann doch noch nicht bis zum Ende. Wir haben noch kein Dach über unsere Felder. Jetzt gehen diese 10 Brüder nach Ägypten runter. Und im 7. Vers heißt dann, er sah sie an und kannte sie, der Josef, und stellte sich fremdlich in sie und redete hart mit ihnen und sprach zu ihnen, woher kommt ihr? Sie sprachen, aus dem Lande Kanaan Speise zu kaufen. Josef ist ein weicher Mensch. Ein Vorbild wie kein anderes auf Christus. Normal ist total seiner entgegengesetzte Art, so zu handeln. So sich zu geben. Er tut sich sein Charakter wie vergewaltigen und er stellte sich fremd. Ich denke, das ist ein Bild auf Gott, wie ich sitze mit Mose. Gott stellt sich fremd, redet hart mit uns. Er futtert von uns. Weil der Mensch kann es nicht einsehen. Meine Enkeltochter, da haben wir Rebe gesetzt, in die Ruscha, ich glaube, da hat sie noch Pampers angehabt. Und dann hat sie so Reb gehalten und die hat sie neben schräg rausgehalten. Sag ich, Ruscha, du musst grad stellen. Aber ich kann schon allein. So ist der Mensch, Pampers an, ich kann schon allein. Das ist der selbstsichere Mensch. Ich kann allein. Jetzt muss der Mensch entstabilisiert werden. Er muss überfordert werden. Mit ihm muss hart geredet werden. Auf ihn müssen Forderungen kommen. Und so arbeitet Gott in unserem Gewissen im Gesetz. Bis am Schluss ja dann heißt bei Paulus das Gute, dass ich will, das tue ich nicht. Ich, elender Mensch. Und hier redet jetzt Josef hart mit ihm. Stellt euch vor, er hätte so um die Arme genommen. Das wäre billige humanistische Gnade gewesen. Das wäre Pudding gewesen. Aber hier muss sich Gott wie seine Liebe vergewaltigt und muss hart mit Menschen reden. Das, so wie der Vater den Sohn fortlaufen muss, lassen muss. Und ich denke, dieser Sohn hat Karriere gemacht. Und wenn er Karriere gemacht hätte, wäre er nie zurückgekommen. Aber ich denke, der Vater hat so gebetet, dass der da draus beim Gott wird. Zu Ende kommt, dass er wieder heimkommen will. Nichts mehr sein will. Nur noch in die Arme genommen werden will. Und er sah sie an, Vers 7, und kannte sie. Er kennt jeden. Jeden auf dieser Erde. Und stellt sich fremd gegen sie. Ich wünsche mir so, dass überall in den Missionsstationen wieder so gepredigt wird, christuszentrisch. Wir haben Hudson Taylor und wie heißt der andere Missionar, um das Büchlein jetzt? Traube. Das waren Männer, die haben von Jesus geredet, von ihrer Unfähigkeit, von ihrer Schwachheit, von Rohesion genauso. Vorher hatten sie nur diese moralische Powerpredigt. Und dann kam die Christuspredigt. Und redete hart mit ihnen, sprach zu ihnen, woher seid ihr gekommen? Das muss man mal betonen. Woher seid ihr gekommen? Da hat er sich auch sprachlich, dynamisch, sein Leben, da war was anderes drin. Und sie sind ganz, fangen sich an, aus dem Land der Kanaan Speis zu kaufen. Hier muss man den Dialog mal erleben. Diese sichere 10 Männer, dieser Träumer, haben sie doch gesagt, wie er sie gesucht, ihnen Brot bringen wollte. Wie er von dort ankam und hat sie gesucht, ich suche meine Brüder. Plötzlich sind diese 10 Männer werden unsicher. In der Forderung vom Josef. Und so ist gut, wenn wir auch in der Forderung unsicher werden. Aber heute werden viele durch nur Forderungen überfordert. Man kann in der Psychiatrie Bibelstunde machen. Das sind kranke Menschen durch Brüder. Zu mir hat die junge Frau, die ich mit uns gefahren habe, sagt, sie weiß, meine Eltern waren knochenstreng. Ich war adressiertes junges Mädchen. Wir hatten Jugendleiter. Nach außen perfekt, aber niemand hat sich um unseren inneren Mensch gekümmert. Niemand. Dann bin ich ausgebrochen, bin in die Welt gegangen, habe einen weltlichen Mann kennengelernt, habe mit ihm zusammengelebt. Hier habe ich eine Gesetzeswelt kennengelernt bei der Gläubigen, eine lieblose, und dort eine schmutzige Welt. Die Welt kann manchmal auch höflich und schön sein, aber hier habe ich auch nur Schmutz kennengelernt. Sie hat weder das noch das normal kennengelernt. Alles abartig. Und da war der Bogiertz, der schwedische Bischof, er müsste es einfach lesen von Bogiertz, das Herz aller Dinge und etliches viel auf dem Fels, da wird es so gegenübergestellt. Die Gesetzlichkeit, die Gesetzlosigkeit, der Liberalismus und diese harte, todbringende Orthodoxie, die kein Herz disziplinieren kann, nur der äußere Mensch dressieren kann. Im 8. Vers, aber wiewohl er sie kannte, kannten sie ihn doch nicht. Dem er ein böses Wort sagt, der weiß es nach Jahrzehnten noch, nicht weil er nachträglich ist, sondern dem er sein Herz weh macht, der weiß es noch. Der weh macht, vergisst sofort. Darum werden weltweit die meisten Selbstmorde werden gemacht aus Entzug der Liebe, ein Mangel an Liebe. Und der wird entzogen. Und Josef 9, der Vers, gedachte an die Träume, die ihm von ihnen geträumt hatten, und sprach zu ihnen, ihr seid Kundschafter, jetzt unterstellt er ihnen was. Er weiß doch, das sind sie nicht. Er kennt doch sie. Er ist ein Bild auf Gott, er kennt sie und dass sie keine Kundschafter sind. So sagt Gott auch. Zeig mal eure Gerechtigkeit in Jesaja. Zeig mal eure Werke. Ja, wir fasten, geben die Zehnte. Ihr macht es doch nur für euch. Zu eurer Ehre, nie zu meiner Ehre. Ihr seid Kundschaft, denn seid gekommen zu sehen, wo das Land offen ist. Ihr seid hinterhältig, hinterlistig. Jetzt kommen sie sich und erklären sie sich und rechtfertigen sich. Übrigens, der heutige zwischenmenschliche Dialog, auch unter Geschwister, ist immer sofort unter Stille und Beweise für, dass man der andere klein macht. So hat das Wesen der heutigen Zeit ist, dass man dem Betrüger vertraut und der ein Gutes getan hat, den macht man schlecht. Weil da ist man in Schulden bei dem, der Gutes getan hat. Dann tut man durch Schlechtmachen, tut man seine Schulden bezahlen. Das war das Wesen von Nietzsche. Nietzsche war ein ganz verklemmter Mensch. Er konnte mit 18 Jahren konnte er die Bibel so lesen, dass ein ganzes Saal Menschen anfingen zu weinen. So theatralisch als gelesen. Total verweichlicht, verklemmt. Er hat dann vor seine Freunde Schachtel Streichhölzer in die Hand geschüttet und hat die angezündet, leer brennen lassen. Nur seine Männlichkeit zu beweisen. Er war immer ein lebelang verkrümmter Mensch. Er hat dann auch die ganze Theorie aufgestellt, das unwerte Leben müssen wir vernichten und schreckliche Sachen hat er gesagt. Aber so wird heute gelebt und gedacht nach Nietzsche. Machtkampf. Einer macht der anderen nieder. Jetzt kommen sie und erklären sie sich. Im 10. Vers und sie antworten ihm: Nein, mein Herr, deine Knechte sind gekommen, Speise zu kaufen. 11. Wir sind alle eines Mannes Söhne. Wir sind redlich. Und im Elberfelder steht, redlich, guck dir mal, wir sind alle eines Mannes Söhne, wir sind redlich, also rechtschaffen, wie heißt denn bei euch? Aufrichtig. Ach, im Russischen, wie heißt der? Gerecht. Aufrichtig. Und doch haben sie, wie sie den Bruder reingeworfen hat, in das Loch waren sie abgebückt. Durch Sünde sind wir alle gebückt, wir sind nicht aufrichtig, aufgerichtet. Jetzt stehen plötzlich 10 Mörder für ihren gemordeten Bruder und behaupten, sie sind gerecht, aufrichtig. Gut, erklären sich. 10 Mörder stehen vor ihrem gemordeten Bruder. Das ist die Situation. Da fängt die Christusbegegnung an. So sind wir Menschen. Diese Schuldfrage. Es ist ganz wichtig, die Frage, dass die der Mensch erfährt, nicht im moralischen Sinn, nach Mose, sondern wie es wahrhaftig ist, aus dem inneren Mensch heraus. Ich habe so schmutzige Gedanken zu kämpfen oft. Geltungssucht, auf alle Gebiete. Manche meinen, ich dürfte nicht ehrlich sein, ich dürfte die Sache nicht sagen. Aber ich spiele nicht mit dieser Scheinheiligkeit heute. Hier steht einer, der sich immer so rechtfertigen will vor Christus, vor Gott. Hier steht einer, der jeden Tag zerbrechen muss. Jeden Tag diese Armut erleben muss. Ich, elende Mensch. Werden besser geschlafen von der 10 jungen Frauen, die 5 törichte und 5 klug. Der Sichere schläft immer besser. Die törichte haben gut geschlafen. Die Kluche, die hatten ja Mangel. Die haben ja gesammelt, denen war es zu wenig. Aber wer sammelt denn? Der, wo Mangel hatte. Und hier wird Mangel dokumentiert bei deinen Brüdern. Hier werden sie in Enge getrieben. Da wird Mangel aufgezeigt. Jetzt erklären sie sich erst einmal für gut. Und dann sagen sie im 12. Vers weiter, er sprach zu ihnen. Nein, sondern ihr seid gekommen, sagte Josef, zu ersehen, wo das Land offen ist. Vers 13. Sie antwortete ihm, wir, deine Knechte, sind 12 Brüder, eines Mannes Söhne im Lande Kanaan. Der Jüngste ist noch bei unserem Vater, aber der eine ist nicht mehr vorhanden. Der ist verloren gegangen. Irgendwo. Stell dir mal vor. Und er steht vorne dran. So kommen wir Gott, so haben wir Gottes Beziehung. So wollen wir mit Gott uns begegnen. Die Braut, ein Bräutigam. Wir machen es heute so wie die Welt. Die Mädchen verführen die Jungs mit Schönheit, äußere Begehrlichkeit. So wollen wir Gott gefallen durch äußere Schönheit. Wollen Gott verführen, dass er uns annimmt, dass er uns begehrt, dass er Wohnung in uns macht. Aber Gott wohnt Jakobusbrief, er erwähle das, was nichts ist. Gott muss uns zu nichts machen, arm machen. Gott muss uns entblößen, unsere ganze Scheinheiligkeit. Und das ist Freiheit. Ihr wisst gar nicht, was das eine Freiheit ist, wenn man offen reden kann. Ich habe auch mal über Verjuchung gesprochen, über Sexualität und über diese Verführungsdinge. Da kam ein so stolzes Mädchen und sagt, so, du hast jetzt auf uns so runtergedonnert. Jetzt möchte ich mal wissen, was bei dir los ist. Warst du deiner Frau immer treu? Wie war das bei dir? Sag ich, weiß, ich habe nur meine Frau gehabt, sonst niemand. Aber ich habe tausendmal in Gedanken betrogen mit anderen. Aber das ist mir bis heute tiefe Herzensnot. Und immer wieder zur Buße nötig. Man war so ruhig. Wenn man frei gemacht ist, kann man frei reden. Und das ist Freiheit. Da wird man echt durchschaubar, transparent. Da braucht man keine Angst zu haben, braucht man nichts zu verbergen. Wird man nicht wie ein Hund im Zwinger. Geht einmal mit dem Hund aus dem Zwinger auf die Yacht, ob das geht. Einer, der ein Hund, der von seinem Herrn lebt, der braucht gar keinen Zaun. Das ist die Freiheit in Christo, die keinen Zaun mehr braucht. Wo doch Grenzen sind, aber keine gemachte Grenze. Da braucht man keinen Zaun ums Gebiet. Der Hund wird nur so weit gehen, wie der Herr will. Wie es die Umstände erfordern. Einer ist nicht mehr da. Ist verloren gegangen. Lieber Gott, wir sind ja gut. Ich danke dir, lieber Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Sünde. Ich faste, ich gebe den Zehnten. Aufrichtige Menschen. Das Spannungsfeld kommt ja noch stärker. Jetzt werden sie im 17. Vers Josef und Elisabeth zusammen verwahren 3 Tage lang. Das sind die 3 Tage auch Israel. Hosea heißt 2 Tage, und 3. Tag wieder, das ist sogar prophetisch. Israel, 2000 Jahre waren sie zerstreut, verwahrt, im Konflikt, in der Not, in der Einsamkeit. 3 Tage. Ich weiß nicht, wie viele Tage das der Josef in dieser Grube war. Und jetzt kommt die Spannung. Jetzt sind sie beisammen. 10 Aufrichtige sind beisammen. Machen Lebensanalytik. Vers 21. Sie aber sprachen untereinander, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Es ist so herrlich, dass wir sahen die Angst seiner Seele, da er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Diese Erkenntnis hätten diese 10 Brüder nie bekommen, wenn sie den Josef in dieser billigen Gnade, in dieser falschen Liebe in die Arme genommen hätten. Und hätte sich gleich begrüßt mit ihnen, zu erkennen gegeben, wäre niemals dieser Lebenskonflikt entstanden. Darum muss Gott in unserem Leben hart reden, erzieherisch reden. Selbst durch die Gnade heißt es im Titusbrief, die Gnade züchtigt uns, dass wir verleugnen können, das ungöttliche Wesen, die weltlichen Lüste und gottselig und gerecht leben in dieser Welt. Wir brauchen einen Pädagoge, einen Erzieher. Und darum ist die Not da. Zerbruchsweg, wie wir am Anfang gehört haben. Darum ist besser eingesächten werde in Leiden als in Stärke. In Rumänien hat man nach dem Gottesdienst, da sind 1000 Menschen in dem Gotteshaus. Das ist eine Gemeinde, die war mal ganz klein, da waren allein 10 Familien mit 18 Kindern. Das sind schon 180 Kinder von 10 Familien. Inzwischen sind das alles junge Menschen, um die 18 bis 25, dann haben wir humanitäre Hilfe gebracht. Haben jetzt ein Gotteshaus finanziert und die haben es gebaut. Aber das sind alles junge Menschen. Die sind musikalisch begabt, da ist alles da, aber alles so leichtfertig. Obwohl diese ernste Gemeinde ist, da fehlt dieser Zerbruch noch. Dann kommt am Schluss der Älteste her und hat gesagt, Hermann, ich wünschte, dass du weiterhin so stark bleibst. Habe ich gesagt, das möchte ich gar nicht. Bete dafür, dass ich schwach bleibe, dass ich mir nichts einbilde, wenn Gott einmal ein paar Worte gut gesegnet hat. Nur war er ganz entsetzt, das konnte er nicht einordnen. Wir denken nach Muß. Qualität, Leistung. Und alle stehen immer unter der Leistung. Ich war jetzt im Jugendkreis, ja. Da kommen Zeugnisse, gewöhnlich die Mädchen geben Zeugnisse, also ich kann auch negativ über die Buben reden, heute habe ich die Mädchen ein bisschen stärker im Schussfeld. Verzeiht mir, aber die Jungs, die sind auch ihre. Aber ich habe ja auch über mich schon Negatives gesagt. Das muss mich auch schon rechtfertigen. Wir haben uns als Zeugnis gegeben, sie haben gebeten, Einser geschrieben. Sag ich, du hast besser nicht gebeten, du hast auch ein Einser geschrieben. Ich habe immer gebeten, habe ein Sixer geschrieben. Ich war schlecht in der Schule. Was willst du machen, wenn du schlecht bist? Dann macht man das als Gottesbeweis. Der Leistungsstarke hat einen Gottesbeweis. Und der Schwach, das ist ein armer Dackel. Wenn Gott hier keinen besseren Weg sucht, dass da der, der nichts ist, etwas ist. Und der nicht etwas ist. Das ist genau umgekehrt. Nach dem Gesetz war doch der reiche Mann der Gesegnete. Wenn du dies alles tust, wirst du gesegnet. Und das war doch der reiche Mann. Und wenn du dies alles nicht tust, wirst du verflucht. Und das war doch der Lazarus. Oder? Und der Erste wird der Letzte sein, der Letzte der Erste. Der, wo unter dem Gesetz zum Fluch wird, wird im Evangelium angenommen. Das ist der reiche Mann, der Lazarus. Wir können keine fromme Karriere machen, sondern wir haben Himmelskarriere. Nun kommt diese Trübsal über uns. Jetzt lest mal weiter, Vers 22. Ruben antwortete ihnen und sprach, sagte ich euch's nicht. Da ich sprach, versündigt euch nicht an dem Knaben. Und ihr wolltet nicht hören. Nun wird sein Blut gefuttert. Sie können direkte Beziehung machen. Ist in deinem Leben das, dass du jemanden verletzt hast? Und wenn du dann in Not kommst, dass du eine Beziehung herstellen kannst. Jetzt komme ich in Not, weil ich dort jemanden in Not gebracht habe. Funktioniert dein Gewissen so? Dann bist du Gottes Kind. Wenn der Mensch kein Gewissen mehr hat, aber das muss von Gott umschützt werden, sonst gehen wir in die Psychiatrie. Wenn ein Mensch ein sehr starkes Gewissen hat, dass er in den Dingen keinen Ausweg findet, nach Golgatha, wird er verrückt. Und der andere, oft sagen sie mir, Hermann, ich merke das gar nicht, was du merkst. Dieser überempfindliche Mensch, er darf Ruhe in Gott haben. Morgen, ich habe mich gerade jemand angerufen wieder. Und sagt, ach Hermann, ich hinterfrage alles. Ich darf doch ruhen in Jesus. Ich bin doch sein Kind. Der Sensible, der macht sich fertig. Und der Grobe, der macht andere fertig. Sagte ich es euch nicht. Dann der Vers 23, stellt euch einfach das mal vor. Sie wussten aber nicht, dass es Josef verstand. Denn er redet mit ihnen durch einen Dolmetscher. Der Dolmetscher ist das Gesetz, die Forderung, die Unnahmbarkeit, die Lieblosigkeit. So begegnet uns Gott, diesem stolzen Menschen. Ich muss nochmal ein Beispiel machen, wenn es ein bisschen länger wird. Wir sind auch von Rumänien heimgefahren. Da war es sehr kalt, die LKW, alles ist fast nicht angelaufen. Es war schrecklich. Und ich bin ein Mensch, ich kann nicht schlafen. Ob es 3 Nächte sind, ich bin am Auto. Ich schlafe 5 Minuten, dann bin ich wieder fit. Ich meine halt, ich muss alles, wenn man so junge Menschen hat, auf den Vater, die Zöllner, das sind oft Umstände. Und als Bauer hat man da ein bisschen mehr Räumlichkeitsverständnis. Bei uns fahren wir ja ohne Löcher auf der Straße, da sind halt auch manchmal fehlen die Kanaldeckel. Heimzu haben wir dann den LKW. Und da waren 2 Brüder, so 2, ach so Gesetzesmänner. Und dann in Österreich vor Linz. Da gabelt sich die Straße. Wir wollten Richtung Passau und Nürnberg. Nicht über München, Salzburg. Und dort, wenn man dort Richtung Salzburg fährt, hat man lang, bis man wieder runter kann und zurück. Das ist ein großer Umweg. Und kurz vorher haben wir Kalte und da sagen die 2, Hermann, du gehst jetzt schlafen ins Auto und wir fahren weiter. Gut, Alexander und Viktor, David, ihr fahrt jetzt weiter, aber jetzt kommt die Kreuzung und ihr müsst da Richtung Passau. Wir wissen's. Müsste Richtung Passau fahren. In Josua heißt, wir wollen tun und hören. So ist der fromme Mensch, der Gute. Sie wollen erst tun und dann hören, was sie tun sollen. Lest im letzten Kapitel. So ist der Mensch. Aber ich kann es schon allein. Das habe ich vom Himmel mitgebracht, wie man Rebel sitzen soll. Dann fahren wir weiter. Die fahren vorne her. Und ich sag noch im Auto, die fahren jetzt falsch. Und das sagen die anderen im Auto, in dem Sprinterbus, ah, da mussten was sagen, wenn ich jetzt sag, dann kriege ich zurück. Du traust uns gar nichts zu, du willst der Papst sein, du hast ständig uns Vorschriften zu machen und wir, ich sag nichts. Ja, aber Herr Mann, wenn sie falsch fahren, das kostet einen Haufen Sprit und 2 Stunden. Sagt der andere, ah, die werden nicht falsch fahren. Aber so sicher, wie die jetzt weiterfahren, die fahren falsch. Der Sichere fährt falsch. Der, wo denkt, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Und dann kommen die Kreuzer. Dann sagt der eine, ich glaube, die biegen ab. Also die Gabelung. Fahrt man weiter und fahrt rechts ab, dann die andere Autobahn. Das ist so T-Kreuz. Und der andere sagt, aber die bremsen nicht ab. Ja, aber die Kurve ist lang gezogen, da kann man mit der Geschwindigkeit auch abbiegen. Die Diskussion im Auto. Ein Mann, du musst aber jetzt was sagen. Sag ich, die wissen es doch, ich kann nichts sagen. Sie fahren falsch. Über Funk, Herr Mann, wir sind falsch gefahren, was soll man machen? Wir treffen uns in Jura. Wiedersehen, wir warten auf euch. Nach 2 oder 3 Stunden kommen sie. Ich habe vorher schon gesagt, die haben, geben mir wieder die Schuld. Manchmal muss man Kind halt sich verbrennen lassen. Manchmal kann man nur aus der Erfahrung lernen. Und tatsächlich kann man den Glauben nur im Zerbruch lernen. Der echte Evangelium. Wir kommen von Mose nur weg durch den Zerbruch. Und das waren jetzt die Brüder. Und die Josef hört das alles mit. Gott sieh dein Leben, wie du lebst. Kenn dich. Und du denkst, es ist ein harter Mann. So haben es auch zu Jesus gesagt. Dass er mich so fühlt. Aber sein Ziel ist eine echte Beziehung. Ich wünsche mir, dass heute wieder so Ehe gelebt wird. In einer echten Beziehung, nicht nach Mose, sondern nach Christus. Heute sind ja die Brüder schon so früh, wenn sie keine Frau, fremde Frau haben. Aber der Jesus sagt, liebet eure Frau, wie ich die Gemeinde. Da ist Mose, nach dem wird gelebt. Aber nicht nach Christus wird die Ehe gelebt. Wenn man dann von den Schwestern irgendwo im Osten von harten Brüdern hört, was die mit ihren Männern mitmachen, an Mobbing, dass die Frau manchmal denkt, die gehen bald in die Psychiatrie, hat eine selbstgerechte, gute Männer. Vers 23, sie wussten aber nicht, dass es Josef verstand, denn er redet mit ihnen durch einen Dolmetsch. Und er wandte sich vor ihnen und weinte. Zeit ist um. Vers 28, warum hat uns Gott das getan? Jetzt kommt die Gottesfrage rein. Der letzte Nachsatz. Dann kommen, tut Gott ihnen Getreide geben, nimmt Geld von ihnen. Als wenn Gott Josef von seinen Brüdern Geld nehmen möchte, aber er fordert was, bringt mir jetzt die Leistung. Dann lege ich das wieder zurück. Ich will hier von euch gar nicht bezahlt werden. Das ist der Konflikt, Gesetz und Evangelium im Übergang. Dann kommt es mit dem Becher, mit dem Benjamin, Paulus ist ja ein Bild auf dem Stamm Benjamin. Ist ein Bild dieser Paulus, der dann den Becher dann im Korintherbrief, da ist ja nicht mehr der Inhalt im Mahl, sondern der Kelch der Leiden. Und hier kommen noch ganz viele Dinge rein. Und ich will. Das ist zwiefältig. Aber ich möchte zum Schluss kommen. Zu dieser Gottesbegegnung. Wenn in dir, ich habe eine Sehnsucht, dass in uns jeden Tag diese Gottesbegegnung läuft. Jeden Tag diese Ohnmacht. Ich war gestern Abend so kaputt und wollte mich ein bisschen vorbereiten. Da ging ich dann früh ins Bett, was ich normal nicht mache, habe auch noch 2 Bücher fertig zu lesen gehabt. Allein durfte ich so um 00:30 aufwachen und habe dann eine schöne Nacht noch gehabt. Und habe mal Sachen lesen können, das war so schön. Aber diese Ohnmacht, wir wollen das Wort Gottes studieren, schlafen drüber ein. Die fromme Jude haben eine Kätzchen gestillt, wenn sie runterging, haben sie die Stirn verbrannt. Aber so arm ist der Mensch. Aber er schafft Leben, wisst ihr, er schafft Leben, keine Disziplin. Er schafft Leben, kein Muss, sondern du bist. Ich muss nicht lieben Gott, sondern ich bin geliebt. Einer, der geliebt ist, der fragt dann nicht, ob ich den Becher Wasser dem gebe oder was wert ist oder nicht wert ist, ob ich mit Plastik gebe oder mit Glas, mit Keramik, viertelvoll. Heute wird diskutiert, wie geliebt wird. Und dann gibt man jemandem einen Becher Wasser und dann sagt er, brauche ich nicht von dir. Dann ist man deprimiert, weil man nicht lieben kann. Und ist das keine Liebe, dass der andere was zurückweisen darf? Wird dort nicht erst die Liebe geprüft, wenn der Becher Wasser zurückgewiesen wird? Und nach Jahren kommt er dann doch zum Glauben. Welcher denn zurückgewiesene Becher? Wo der Mensch vielleicht in seinem Gewissen denkt, damals habe ich den Mann so abgestoßen, diesen Alten. Es war ja so ein altes Simbel, aber der hat was geleuchtet. Und den habe ich abgestoßen. Und der hat was gehabt, das möchte ich. Denn der abgestoßene Becher schafft Gewissen. Kollegial angenommen, da ist kein Konflikt da. Und jetzt begegnest du dich mit Josef. Mit Jesus, aus deiner Armut heraus. Das habe ich mich schuldig gemacht, dort und dort und dort. In meine Gedanken, in meine Gefühle, in meinem Wesen, in meinem Charakter. Vers 5, Kapitel 45, von Anfang. Da konnte sich Josef nicht länger enthalten, vor allem. Ihr müsst mal erleben, der Himmel, der steht in der stattlicher Sicht so offenbar im Menschen. Was die Liebe Gottes sich in Zwang auferlegen muss, das ist unwahrscheinlich. Zu warten, bis das Objekt der Liebe liebenswürdig wird, das nicht einfach nur billige Gnade wird. Das ist doch der Konflikt in aller Beziehungen heute zwischen jungen Menschen. Die haben nur noch eine Hassliebe. Da konnte sich Josef nicht länger enthalten, vor allem die um ihn her standen. Und er rief, dass jeder Mann von ihm hinausging. Und stand kein Mensch bei ihm, da Josef seinen Brüdern sich zu erkennen gab. Und er weinte so laut, dass es die Ägypter und das ganze Gesinde Pharaos hörten. Wir erzählen von unseren Tränen bei der Bekehrung. Nein, der Himmel schreit seine Not raus, seine Freude. Jetzt habe ich wieder einen in meine Liebesarme nehmen können. Der Papa, der verlorene Sohn. Und sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, ich bin Jesus. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern, dreht doch herzu zu mir. Sie traten hinzu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Er benützt hier die geringste Form der Tatsache. Er hätte auch sagen können, wenn hier Josef ein Gesetzesmann gewesen wird. Ich bin Josef, den ihr gemordet habt. Jetzt habe ich euch in der Hand. Er wählt die sanfteste Form der Tatsache. Nicht als Vorwurf. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und jetzt entschuldigt er sie. Christus entschuldigt dich. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Nur einer kann deine Schuld ein Ende setzen. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne und dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Das ist Evangelium. Hier kann Mose nicht mehr mit. Hier wird der Mensch total in die Herrlichkeitsarme Christus genommen. Hier hört alle Sittlichkeit auf. Hier fängt etwas Neues an. Hier braucht man nicht mehr zu sagen, ja, du musst jetzt ordentlich leben, keusch, oder das, oder das. Hier fängt Schreie an, wenn in uns Unsittliches läuft. Ein Wehklagen und ein Wein. Hier wird nicht mehr entschuldigt, sondern die Schuld auf den geworfen, der aller Schuld Heiland geworden ist. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen weitergehen, aber die Zeit ist um. Aber ich lese noch ein Gedicht für uns alle. O du, vor dem die Stürme schweigen, vor dem das Meer versinkt in Ruhe, dies wilde Herz nimm hin zu eigen und führ es deinem Frieden zu. Dies Herz, das ewig umgetrieben, entlodert, allzu rasch entfacht und ach, mit seinem irren Lieben sich selbst und andere elend macht. Entreiß es, Herr, dem Sturm der Sinne, der Wünsche treulos schwankend Ziel, auf dass es los vom Augenblicke, von Zweifel, Angst und Treue frei, sich einmal voll und ganz erquicke und endlich, endlich stille sei. Amen.